Konzentrationslager Nora.
Das Land Thüringen war in der Weimarer Republik ein wichtiger Stützpunkt der nationalsozialistischen Bewegung. Hier tolerierte ab 1924 erstmals die, damals offiziell verbotene, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP eine rechtsgerichtete Landesregierung und trat 1929 mit eigenen Ministern in ein weiteres Rechtskabinett ein. Mit Fritz Sauckel stellte die NSDAP ab 1932 den Ministerpräsidenten des Landes. Demgegenüber war Thüringen zu Beginn der 1920er Jahre eine Hochburg der LinkssozialistInnen und KommunistInnen gewesen und zahlreiche PolitikerInnen aus diesem Spektrum blieben bis 1933 aktiv. Die Machtübernahme der NSDAP im Reich verschärfte die politische Verfolgung linksgerichteter Kräfte auch in Thüringen. Auf Anweisungen Sauckels hin wurde nahe der thüringischen Landeshauptstadt Weimar in Nora das wohl erste Konzentrationslager, KZ, des Dritten Reiches eingerichtet.
Im KZ Nora wurden ab dem 3. März 1933 vorwiegend kommunistische PolitikerInnen und FunktionärInnen in Schutzhaft genommen. Die KPD war zu diesem Zeitpunkt bereits verboten und die NSDAP bereitete parallel zur brutalen Verfolgung politischer GegnerInnen eine scheindemokratische Reichstagswahl vor. Der Begriff Konzentrationslager wurde nachweislich ab dem 8. März 1933 verwendet. Das KZ befand sich im Gebäude der 1928 gegründeten Heimatschule Mitteldeutschland, die von Funktionären des rechtsradikalen Wehrverbandes Stahlhelm und der NSDAP geleitet wurde. Hier wurden paramilitärische Übungen sowie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchgeführt.
Zahlreiche, mitunter noch jugendliche Mitglieder der Heimatschule beteiligten sich an der Bewachung der Häftlinge im KZ Nora, wobei die Heimatschule den Betrieb in den unteren Geschossen des KZ-Gebäudes sowie im Nachbargebäude weiterführte. Einen Kommandanten wie bei späteren KZ gab es in Nora nicht, aber der Leiter der Heimatschule, Leutnant AD Egon von Pirch, fühlte faktisch diese Rolle aus. Ziel der Errichtung des KZ war es, die überfüllten Landesgefängnisse zu entlasten. Für die Unterbringung von mehreren hundert Häftlingen war das Gebäude jedoch nicht ausgelegt und die Haftbedingungen katastrophal. Die Häftlinge waren in drei großen Sälen des Dachgeschosses untergebracht, die nicht über Waschgelegenheiten oder Toiletten verfügten. Die Häftlinge mussten auf Stroh schlafen und konnten sich nur mit einfachen Decken vor der Kälte schützen.
Am 3. März wurden 100 Häftlinge eingeliefert. Am Folgetag waren es bereits 170. Am 12. März erreichte das KZ Nora den Höchststand mit rund 220 Häftlingen. Bis Ende März reduzierte sich die Zahl der Häftlinge durch Entlassungen oder Haftverlegungen stark. Entlassen wurde jedoch nur, wer eine schriftliche Loyalitätserklärung gegenüber dem NS-Regime unterzeichnete. Solche Erklärungen konnten bei eventuellen späteren Verfahren zu einer Verschärfung der Haftstrafe führen. Ende März 1933 wurden noch rund 60 Häftlinge im KZ Nora festgehalten, die das Regime am 12. April in das Strafgefängnis Ichtershausen bei Arnstadt verlegte. Das KZ Nora bestand somit nur für knapp 7 Wochen.
Weibliche Häftlinge gab es im KZ Nora, soweit bekannt, nur wenige, und sie verblieben hier nur für kurze Zeit. Zu den nach Ichtershausen verlegten Häftlingen gehörte der kommunistische Funktionär Johannes Enke. Er wurde zwar 1933 entlassen, aber in der Folgezeit mehrfach verhaftet und wurde in den KZ Bad Sulza und Buchenwald festgehalten. Er verstarb im Februar 1945 an den Folgen der Haft. Mehrere Besonderheiten des KZ Nora, die mit seiner frühen Errichtung zu erklären sind, lassen sich feststellen. So ist einerseits das Ausbleiben von systematischer Folter oder Zwangsarbeit in den Erinnerungsberichten bemerkt worden, während es durchaus zu nicht systematischen Misshandlungen durch das Wachpersonal kam.
Häftlingskategorien, wie in späteren Lagern üblich, gab es in Nora noch nicht. Zudem lag die Überwachung der Häftlinge nicht allein bei der NSDAP bzw. SA, sondern auch bei Mitgliedern des Stahlhelms, die hierfür zu Hilfspolizisten ernannt wurden. Die reguläre Polizei war lediglich für Vernehmungen zuständig. Die Häftlinge durften zudem als polizeiliche Schutzhäftlinge Besuch von außen empfangen und ihre Stimmen für die Reichstagswahlen am 5. März abgeben. Ein Dorfpolizist und ein Wahlhelfer besuchten eigens zu diesem Zweck mit einer Wahlurne das KZ. Dies führte zu dem Ergebnis, dass in der bevölkerungsschwachen Gemeinde Nora eine übergroße kommunistische Mehrheit festgestellt wurde, was in der NS-Presse zu Empörung führte.
Als einziges Todesopfer im KZ Nora ist der Funktionär des kommunistischen Rotfrontkämpferbundes Fritz Koch bekannt, der am 17. März in einem Weimarer Krankenhaus infolge einer Entzündung verstarb. Am Tag der Reichstagswahlen 1933 besichtigte Ministerpräsident Saugel die Gebäude und hielt eine Ansprache zu den Häftlingen, in der er ihre politischen Überzeugungen verhöhnte und ihnen die Schuld für ihre Lage zuschrieb. Der Schlosser Adolf Riedelsheimer berichtete über seine Verhaftung und die Zustände im Lager wie folgt.
Zuerst wurden wir in die Polizeikaserne in Weimar transportiert, wo der bekannte Polizeileutnant Wille versuchte, uns zu provozieren, indem er uns mit dem Gesicht an die Wand stellen ließ und die Polizeimannschaft mit geladenen Karabinern hinter uns standen. In Nora bei Weimar angekommen, mussten wir Spießruten laufen durch zwei Reihen mit Handgranaten und Pistolen ausgerüsteten Stahlhelmern und SA-Leuten und ähnliche Schikanen. Aber wir ließen uns nicht einschüchtern. Wir waren uns alle klar darüber, wenn die Arbeiterschaft was unternimmt zu unserer Befreiung, da hat für uns die letzte Stunde geschlagen. Um nur ein Beispiel zu zeigen: Ein Kamerad hatte unterwegs einen Zettel vernichtet, was ein Polizist sah. Im Lager wurde der Kamerad von einem Polizeioffizier mit einem Faustschlag ins Gesicht empfangen.
Zu betonen ist, dass die Errichtung der frühen KZ in Nora und anderswo keineswegs geheim gehalten wurde. Die deutsche und internationale Presse berichtete über wichtige Ereignisse im Zusammenhang mit den Lagern, wie etwa den erwähnten Besuch Saukels. Gleichwohl erschienen die meist verharmlosenden Berichte eher in der regionalen als in der überregionalen Presse. Und nur die internationale Presse berichtete kritisch über die KZ. Ihre Existenz war somit allgemein bekannt.
Nach der Auflösung des KZ Nora wurde das Gebäude als Teil des Militärflugplatzes Weimar-Nora genutzt. Bereits in der Kaiserzeit war das Gelände zu diesem Zweck errichtet worden, aber aufgrund der Rüstungsbestimmungen des Versailler Friedensvertrages musste der Flugplatz ab 1920 geschlossen werden. Die Luftwaffe des Dritten Reiches nutzte den Flugplatz erneut zu militärischen Zwecken, womit die Rüstungsbeschränkungen bewusst gebrochen wurden. Hunderte ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangene aus zahlreichen europäischen Ländern waren während des Zweiten Weltkrieges auf dem Flugplatzgelände festgehalten worden und mussten schwere Arbeiten verrichten.
Das ehemalige KZ-Gebäude wurde in den 1970er Jahren von der Roten Armee im Rahmen von Umbauarbeiten abgerissen. Eine Gedenktafel wurde erst 1988 auf Initiative der Kreisverwaltung eingeweiht, aber bereits zu Beginn der 1990er Jahre im Rahmen der Übergabe des Geländes durch die Rote Armee wieder entfernt. Die Gedenktafel trug die Aufschrift: In dieser Gemeinde haben die imperialistischen Machthaber im März 1933 das erste faschistische Konzentrationslager in Thüringen errichtet.
Nach der Demontage der Tafel wurde diese auf dem Dachboden des Bürgermeisteramtes deponiert. Die Gedenkinitiative Flugplatz Nora e.V. eröffnete 2013 ein Museum über die Geschichte des Flugplatzes, in dem auch die Geschichte des KZ Nora dargestellt wird. Ebenfalls auf Anregung des Vereins hin entstehen seit 2023 zwei Gedenktafeln, die in der Nähe des ehemaligen KZ-Gebäudes bzw. des Flugplatzes angebracht werden sollen.
Dieser Hörbeitrag des Projektes Erinnerungsbrücken wurde finanziert durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.